Psychoneurologie sagt, alles, was du im Psychischen chronifiziert, belastend hast, zeigt sich eben auch im Körper und zeigt sich in einer Immunsuppression und Entzündungsanstiegen und der Gefahr, dass du längerfristig auch wirklich schwer krank wirst und sterben könntest.
Was macht uns eigentlich krank? Sind es wirklich nur Bakterien und Viren? Oder spielen unsere Psyche und unsere Beziehungen eine viel größere Rolle, als wir eigentlich denken? Genau damit beschäftigt sich Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Er ist Arzt, Psychotherapeut und Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Mit Christian Schubert habe ich darüber gesprochen, wie eng Psyche, Beziehungen und das Immunsystem miteinander verbunden sind und warum es aus seiner Sicht nicht ausreicht, den Menschen nur als Körper zu betrachten. Er erklärt, welche Rolle psychosoziale Faktoren für unsere Gesundheit spielen, warum die klassische Medizin hier oft zu kurz greift und welche Folgen das langfristig haben kann. Am Ende wird es noch einmal besonders spannend, weil du dann erfährst, wie sehr unsere Kindheit unser Immunsystem beeinflusst und damit unsere Gesundheit im Erwachsenenalter. Es ist ein Gespräch, das definitiv unseren Blick auf Gesundheit erweitert. Hier kommt Christian Schubert.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Herr Schubert, wer Ihr Buch liest und Ihre Gespräche hört, Sie sind der aktuellen klassischen Medizin kritisch gegenübergestellt. Mögen Sie unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mal Ihre Kritik mal erläutern? Welchen Fehler macht die aktuelle Medizin Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist tatsächlich relativ einfach erklärt, mit gewaltigen Konsequenzen verbunden, aber eigentlich ist es relativ einfach. Es ist dieses und zwar wirklich zutiefst unberücksichtigt lassen von psychischen und sozialen Komponenten des Menschen. Und jetzt würden vielleicht viele Schulmediziner aufschreien und vor allem die Psychosomatiker. Aber von was ich rede, ist tatsächlich eine fundamentale biopsychosoziale Sichtweise. Das wäre dieses neue Paradigma der Medizin, welches den Menschen nicht nur, und jetzt kommt genau der wesentliche Aspekt meiner Kritik, nicht nur biologisch, psychologisch, sozial zusammensieht, also gleichwertig, sondern, und jetzt kommt der Paradigmenwechsel, Soziales dem Biologischen übergeordnet sieht. Und jetzt kommen Sie in die Revolution. Weil da können Sie eigentlich, wenn Sie das wirklich konsequent denken, können Sie 90% des Klinikalltags kippen. Denn wenn Sie in eine Klinik kommen, dann fragt man Sie nicht nach Ihrer psychosozialen Welt, Ihren Emotionen, Ihrer Lebensgeschichte, um Sie zu verstehen und damit ein Verständnis von Ihrer Erkrankung zu erhalten, sondern man meint, sie zu verstehen und ein Verständnis von ihrer Erkrankung zu erhalten, indem man ihnen Blut abnimmt und indem man sie in eine Röhre steckt. Und das ist falsche Medizin im Sinne eines neuen Paradigmas. Es mag für so manche technische Aspekte der Medizin richtig sein. Brauche ich gar nicht, wenn Sie im Akutnotfall sind, wenn Sie, ich weiß nicht was, eine Operation vor sich haben und so weiter, dann super Medizin, fantastisch. Aber es ist ein kleiner Bereich des gesamtmedizinischen Seins. Es ist eben genau dann, wenn es eine Reparatur geben muss bei Ihnen. Entweder weil Sie einen Unfall hatten oder weil Sie alt sind oder was auch immer. Aber der große, große, große Bereich der Medizin ist ja nicht das. Der große Bereich ist ja chronische Erkrankungen. Und wir reden ja nicht umsonst von Zivilisationserkrankungen. Also damit ist ja das Wort bereits gesagt, nämlich Kontext. Und dieser Kontext ist aber nicht interessant und er wird auch gar nicht präventivmedizinisch gesehen. Denn dann würde man sagen, wir warten gar nicht erst, bis der krank ist, sondern wir versuchen als Mediziner alles dafür zu tun, dass die psychosozialen Umstände dieses Menschen, nochmal, die psychosozialen Umstände dieses Menschen so geartet sind, dass er nicht krank wird. Und das ist einfach nicht Thema in dieser Schulmedizin oder Reparatur oder Maschinenmedizin, so wie ich sie immer wieder kritisiere. Und damit sind wir mitten im Problem. Also eine neue Medizin, wenn Sie mich fragen, wie würde denn die aussehen? Die würde tatsächlich sagen, Gesellschaft hält uns gesund oder macht uns krank. Also wir müssen uns die Frage stellen, in welchen Sinnwelten leben wir eigentlich? In welchen, ja, in welcher Welt leben wir eigentlich? Und müssen uns die Frage stellen, ist die grundsätzlich gesund? Ist unsere Gesellschaft grundsätzlich gesund? Und ich würde sagen, nein, auf keinen Fall. Ja. Können wir auch darüber noch darauf zu sprechen kommen, warum. Aber Tatsache ist für mich, wir leben nicht in gesunden Umständen. Und da würde ich mein erstes Thema sehen in der Medizin. Das würde ich hinterfragen. Und dann würde ich ganz früh anfangen. Eine neue Medizin ist eine Präventivmedizin. Gar kein Thema. Also das Wort Präventivmedizin können die wenigsten Mediziner damit was anfangen, ja, weil sie eben eigentlich hauptsächlich nur konfrontiert sind mit Endstrecken von Lebensexistenzen, die irgendwann mal nicht mehr können, die am Ende sind. Ja? Und dann hat man ganz, ganz viel davor verabsäumt und wird eigentlich nur mehr mit Reparatur konfrontiert, anstelle sich die Frage zu stellen, woher kommt was? Und wenn ich das verstehe, woher es kommt, es kann nur, die Ursache in der Medizin kann nur im Psychosozialen liegen. Wir sind ja nicht nur Maschinen.
Welche Annahmen liegen dort zugrunde sozusagen, dass Sie sagen, dass diese psychosozialen Umstände vielleicht über den körperlichen Umständen sozusagen liegen sollte, also dass es vielleicht einen größeren Einfluss auf unsere Gesundheit hat oder auf unsere Krankheit hat. Welche Annahmen haben Sie da zugrunde liegen?
Die Annahme zugrunde liegt, ist, dass wir von Beginn unseres Lebens an in eine Konfliktwelt eingebettet sind. Das klingt jetzt ein bisschen schwierig, weil was sind jetzt die Konflikte, von denen ich rede? Ich rede jetzt von Konflikten, die unsere Eltern bereits haben. Ja, also die sind ja selber in einem Leben drin, wo sie versuchen, so gut wie möglich zufrieden zu sein und ihren Wert zu regulieren, ihren eigenen. Und den kriegen wir von Beginn an als Kinder mit und werden uns im Laufe unseres Lebens mit diesen Themen Selbstwert, Versorgung, Autonomie, Macht auseinandersetzen müssen, um gesund bleiben zu können. Und diesen Autonomisierungsprozess, den wir alle gehen müssen für meine Begriffe, damit wir gesund bleiben, den kann man professional begleiten. Wir reden hier nicht von Psychotherapeuten, aber wir reden von einer wohlwollenden, psychologisch offenen Gesellschaft, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so das, wo ich mir wünschen würde, dass da viel mehr auch in der Gesellschaft selber ankommt. Wir reden auch gar nicht nur von Medizin, ehrlich gesagt. Ich habe sehr wohl auch, wenn wir von diesem, ich ziehe immer den Materialismus in den Mittelpunkt. Also Materialismus ist, also philosophisch gesehen würde man von einem ontologischen Materialismus sprechen. Wir sind in einer Gesellschaftsform, ich würde tatsächlich auch die Aufklärung hier kritisch sehen, wir sind in einer Gesellschafts- und Kulturform, vor allem im Westen, die seit der Aufklärung sehr rational, kognitiv, naturwissenschaftlich, technisch unterwegs ist. Und aus einer großen Not heraus, vor über 300 Jahren, das Mystische und das Adelige und so weiter zum Teufel gejagt hat, im wahrsten Sinn des Wortes, und gesagt hat, wir stehen jetzt hier am Boden der Realität und die ist objektiv und die ist berechenbar und messbar und Vernunft ist alles und also Ratio ist alles und Cognitio ist alles und so weiter und hat dabei vergessen, dass wir eigentlich tatsächlich gesamt viel mehr sind als Menschen, als nur das kognitive Kühle. Und Sigmund Freud hat so ein, die Romantiker haben sich gleich gewehrt und die Idealisten haben sich gleich gewehrt und gesagt, das kann es nicht sein, was ihr da vorhabt, dieses Programm Aufklärung, da fehlt uns was. Ja, und die konnten das eher romantisch sozusagen als Gegengewicht formulieren. Und dann kam Sigmund Freud. Und meinte um die Jahrhundertwende, 20. Jahrhundert, das Unbewusste ist eigentlich der Herr in eurem Sein und nicht die Vernunft. Und wenn ihr glaubt, ihr könnt objektiv sein, dann sage ich euch, das Subjektive ist komplexer und größer und interferiert ständig, beeinflusst ständig euer Denken und euer Sein und euer Handeln. Also ihr seid nicht frei. Ihr glaubt, ihr seid frei. Nein, ihr seid es nicht. Das ist aber nicht eine Hilfe, wenn man das jetzt so sagen will, im Sinne von wir sind jetzt determiniert sozusagen und sind in einem Käfig eingesperrt in unserer Existenz. Nein, das Konzept des Unbewussten von Freud ist clever. Es sagt, versuch so gut wie möglich, dich mit deiner Urexistenz auseinanderzusetzen, möglichst transgenerational, damit du dich autonomisierst in deinem Leben, damit du tatsächlich so viel wie möglich aus dem Unbewussten ins Bewusste bringst. Das ist eigentlich der Freiheitsaspekt. Ja? Es ist eben eine falsche Ansicht zu meinen, wir sind frei, nur weil wir denken können. Das ist nicht richtig. Da gibt es noch eine andere Welt. Und wenn Sie mich fragen, wie konzeptualisiere ich sowas? Warum ist mir das so wichtig? Weil genau das für mich eine Säule einer neuen Medizin ist. Uns tatsächlich gewahr zu werden darüber, dass es da in uns tief drinnen Aspekte, Themen, Konflikte gibt, Traumatisierungen bei manchen Menschen auch, transgenerational, die eben dauerhaft uns beschäftigen und in unserer bewussten Realität stören. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort stören so richtig finde. Ja, also es ist auf jeden Fall etwas, was ständig auch da ist. Und das kann so heftig sein, dass es zum Teil auch nur mehr im Körper ausgedrückt werden kann. Also wo man es nicht mehr verbalisieren kann, nicht mehr symbolisieren kann in Sprache und in Kommunikation, sondern wo wir letzten Endes uns nur mehr ausdrücken können über Krankheit. Mhm. Und das ist organische Krankheit. Ja, es ist natürlich körperlich, materiell. Aber die Frage ist, was ist der große, große, tiefe, ozeanische Hintergrund dessen, was uns ins Krankenhaus letztlich treibt? Und das ist eben nicht einfach nur ein materieller Faktor, den, wenn wir ihn beseitigen, dann ist der Mensch wieder gesund. Das ist eine falsche Annahme in der neuen Medizin. Das ist nämlich nichts anderes als das Warnsignal wegmachen dieser Existenz. Denn eine körperliche Erkrankung, was auch immer sie ist, und es kann auch ein Unfall sein, ist letzten Endes für meine Sicht der Dinge ein Warnsignal einer Lebensexistenz, die eben in diesem Moment sich nicht anders ausdrücken konnte, als eine Erkrankung zu haben oder eine Störung zu haben, die sich eben auch materiell äußern kann. Manchmal äußert sie sich in Depressivität, manchmal äußert sie sich in Angst, Zwang, manchmal äußert sie sich aber eben auch in Magen-Darm-Verstimmungen und manchmal äußert sie sich vielleicht auch in einem Beinbruch. Das ist die Komplexität unserer Existenz, die sich eben unterschiedliche Wege bahnt, um zu zeigen, ich bin an der Grenze angelangt. Und das zu lesen würde bedeuten, den Menschen nicht einfach das Symptom wegmachen, sondern tatsächlich sich die Frage zu stellen, warum kommt das Symptom jetzt? Warum in dieser Intensität? Warum an dieser Stelle? Also was will uns das Symptom eigentlich mitteilen? Und das passiert nicht. Und damit sehe ich ein Riesenthema in der Medizin, weil sich damit, und jetzt wird's richtig heftig, damit die Medizin eigentlich verschuldet. Tagtäglich. Weil wenn man die Symptome wegmacht, arbeitet man an der Chronifizierung. Und es ist ein ganz schlechter Deal, der da läuft zwischen Patient und Arzt, weil, ja klar, der Patient, der möchte, dass die Symptome wegkommen. Also der bewusste Patient. Mhm. Und der Arzt hat es nicht gelernt, wie er das Symptom liest. Also ist froh darüber, dass der Patient kommt und das Symptom weghaben will. Seine Aufgabe wäre aber, in Beziehung zu gehen mit diesem Menschen und tatsächlich die wesentlichen Fragen zu stellen und zu beginnen, mit diesem Menschen einen Beziehungsprozess zu starten, der darauf hinausläuft, dass das Unbewusste bewusst gemacht wird. Mhm. Und das ist etwas, da sind wir paradigmatisch um mindestens ein Jahrhundert entfernt. Mhm. Wie wollen Sie das ändern? Da können Sie ja nicht einfach sagen, hey, jetzt machen wir ein neues Medizinstudium. Das neue Medizinstudium würde für meine Begriffe aussehen als allererstes Selbsterfahrung. Warum will ich eigentlich Medizin? Warum will ich das eigentlich machen? Und dann so langsam in, weiß nicht, psychotherapeutische Konzepte, soziologische Konzepte, Medizinethik. Warum gerät die derzeitige Medizin mit ihrer materialistischen Auffassung, dass der Mensch nur eine Maschine ist, geschichtlich immer wieder in große Probleme? Mhm. Denn wir haben es gesehen in den letzten 5 Jahren, was passiert mit Menschen, wenn sie als Maschinen gesehen werden, die Unempathie der Medizin. Also ich war entsetzt darüber, wie Mediziner, vor allem Kindermediziner, also ich bin da jetzt ganz speziell, wie diese Kinderärzte die Kinder durch eine Pandemie bringen. Also da war überhaupt keine Empathie mehr. Da war überhaupt kein, da war nichts mehr. Das war also nur mehr kleine Maschinen, ja, die man wegsperrt, weil sie vermeintlich gefährlich sind. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass das die ungefährlichsten überhaupt waren in der Pandemie. Aber das sind einfach Dinge, wo ich mir denke, da sieht man diese Verrohung der Medizin, da sieht man das Maschinendenken der Medizin, ja, und damit auch die Unempathie, und die ist hochgefährlich. Wenn man nämlich Macht hat als Mediziner und dazu dann nicht empathisch, weil man eben, und das, die sind nicht böse, das muss man ganz, ganz wichtig, dass ich das betone. Es geht hier nicht um den bösen Schulmediziner, der wie ein Teufel seine Patienten behandelt, sondern es geht darum, dass es um eine Maschinenideologie geht. Die haben es nicht anders gelernt. Wie soll denn auch ein Mediziner, und ich sehe das gerade an meinem Sohn, der gerade Medizin anfängt, und das Erste, was der macht, er kommt aus der Schule, der ist 19 Jahre alt und wird in den Sezierkurs gebracht. Das heißt, er hat Leichen vor sich liegen, der hat sein ganzes Leben noch keinen toten Menschen gesehen. Der sieht blasse Leichen und in die schneidet er mit seinem Seziermesser hinein und versucht sozusagen da ins materielle Innere dieses Menschen rumzubohren und herauszufinden, wer der ist. Und ich denke mir, das ist doch unglaublich. Wie kann man einen 19-Jährigen, der mit Tod und Sterben noch überhaupt kein Thema hat, der ja vielleicht auch daran erinnert wird, dass er einen Papa hat, der schon 65 ist. Ja, wir können da gerne in die Tiefe gehen. Und sich denkt, Mensch, den ich da vor mir liegen habe, der ist vielleicht 80. Und dann kommen vielleicht Fantasien hoch und so weiter. Das sind ja dramatische Ereignisse, die da ein 19-Jähriger mitmacht. Ich weiß es nicht, ob er es tut, aber ich vermute es mal. Warum auch nicht? Ist doch menschlich, oder? Dass man Erinnerungen hat, dass man an sein eigenes Leben denkt, dass man an seine Eltern denkt und so weiter und so fort. Und das wird aber, und jetzt kommt eben genau der Punkt, das wird ihm ausgetrieben. Eine völlige Verrohung, die von im ersten Moment des Studiums stattfindet, das ist System. Das ist unbewusstes System. Mhm. Wenn ich heute zu meinem Medizinrektor gehen würde, der Medizinuniversität, ihm sagen würde, wissen Sie, was da passiert eigentlich, dann wird der eine Logik haben, die ihm dieses System aufrechterhält. Also er wird zum Beispiel sagen, ja, aber das muss er ja wissen von früh Beginn, weil er wird ja dann später auch konfrontiert sein mit körperlich kranken Patienten. Also der hat gar nicht die Idee davon, dass das, was ich vorhin eingangs gesagt habe, ein Thema sein könnte, dass Menschen vielleicht aus psychosozialen Gründen krank werden und nicht aus irgendwelchen materiellen, woher die das auch immer meinen, wo man krank wird. Die meinen, die Genetik spielt da so eine große Rolle und das ist wie so eine Zeitbombe in einem drinnen, da können sie sowieso nichts machen, die Genetik. Was ist das für ein Blödsinn? Wir sind in Umwelten eingebettet. Und diese Umwelten entscheiden, ob wir gesund werden und krank werden. Und wir sind Menschen und Beziehungswesen und deswegen sind es psychosoziale Umwelten, die entscheiden, ob wir gesund bleiben oder krank werden. So ist das, ja.
Ja, also man hört sehr stark raus, Ihre große Kritik ist eben, dass diese psychosozialen Kontexte und Umfelder eben nicht berücksichtigt werden, dass in der Medizin die Menschen eher mit Maschinen gleichgesetzt werden und viele große Einflussfaktoren eben unberücksichtigt bleibt. Eine Folge oder aufgrund dieses Kritikpunkts hat sich ja die Psychoneuroimmunologie entwickelt, in der Sie ja sehr stark tätig sind, also ein Forschungsgebiet, was die Psyche oder das Wechselspiel von Psyche und Immunsystem untersucht. Nehmen Sie uns jetzt mal mit rein, weil vielleicht viele noch gar nicht diesen Forschungsschwerpunkt kennen. Wie beeinflussen sich denn jetzt diese Psyche und das Immunsystem, was ja vermeintlich in unserem Körper steckt, hauptsächlich im Darm, was die Medizin aktuell so sagt. Was sind da so die Erkenntnisse, die vielleicht jetzt viel mehr Menschen hören sollten? Sie haben jetzt hier eine Plattform. Was sind Ihre Erkenntnisse und wie beeinflussen die sich gegenseitig?
Ja, es ist eine sehr gute Überleitung, weil ich denke mir, das, was ich jetzt eingangs gesagt habe, ist natürlich eine Klatsche. Mhm. Und für jemanden, der sozialisiert ist in dieser Welt als Materialist, und das sind wir alle, wird sich denken, was für ein esoterischer Blödsinn, ja. Und das ist es eben nicht. Denn wir haben seit 50 Jahren mindestens, und da bin ich jetzt, wir haben natürlich auch die Psychosomatiker schon seit 100 Jahren, ja, oder schon länger, und wir haben auch einen Sigmund Freud und so weiter, das sind ja alles Empiriker in Anführungszeichen, die nicht sehr ernst genommen wurden. Aber jetzt haben wir mit der Psychonomnologie eine für die Materialisten gefährliche Wissenschaft. Denn die Psychonomnologie konnte tatsächlich erstmals in der Wissenschaftsgeschichte zeigen, dass das, was wir tagtäglich erleben, das, was wir, unser Gespräch hier, Emotionen, Kognitionen, Motivationen, Glaubenssätze, dass die tatsächlich nicht an der Grenze des Menschen hier Halt machen, sondern bis in unsere Zellkernaktivität aktiv sind. Also das heißt, wenn ich vorhin von Genetik redete und sagte, nun, na klar, haben wir einen genetischen Bausatz in unseren Zellkernen. Und natürlich entscheidet dieser genetische Bausatz über so einige Proteine in unserem Körper, die unsere Augenfarbe ausmachen, unsere Haarfarbe ausmachen, unsere sonstigen körperlichen Konsistenzen, überhaupt kein Thema. Aber diese Gene werden an- und abgeschaltet. Und die große Frage ist, was schaltet denn die Gene an und ab? Und hier sagt die Psychonomnologie, wir haben deutliche Hinweise und schon über 50 Jahre Erkenntnisse geschaffen, dass das, was wir da draußen erleben und was uns emotional bewegt und uns wirklich wichtig ist und bedeutsam ist, dass das einen fundamentalen Einfluss darauf hat, wie unsere Gene aktiv sind oder nicht aktiv sind. Damit reden wir dann von Epigenetik. Ja, das heißt, die Epigenetik ist ein Forschungsbereich, der sich damit neuerdings, das ist wirklich ein relativ junger Forschungsbereich, der erkannt hat, dass unsere genetische Struktur, die wir in unseren Zellkernen haben, tatsächlich auch nochmal mit einer neuen Schicht belegt wird, die hochfunktional ist, wo nämlich manche Gene abgeschaltet werden und manche Gene angeschaltet werden. Und das ist höchst spezifisch individuell. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, aber die Unähnlichkeit zwischen den Menschen entsteht tatsächlich über das, was sie in ihrem Leben erlebt haben und weiterhin erleben. Und das nennt man Epigenetik. Und also die Psychonomnologie besagt, es gibt einen Prozess, der von Psyche nach Immunsystem geht. Viele Forschungsergebnisse zeigen, dass wenn Menschen gestresst sind, chronisch gestresst sind, dass dann das Immunsystem in einer Form beeinträchtigt ist in seiner Aktivität, dass wir A, uns leichter an Mikroben wie Viren infiziert werden und auch krank werden können, andererseits auch leichter dauerhafte Entzündungen im Körper produzieren, die dann langfristig gesehen uns früher altern lassen, früher schwere Erkrankungen bescheren und uns auch die Lebenserwartung verringern. Also chronischer Stress als einer der wesentlichsten Alterungsfaktoren. Und das läuft über das Immunsystem beziehungsweise über Entzündung. Das heißt, erhöhte Entzündung schafft eben im Organismus erhöhte Gefahr, genetische Veränderungen, oxidative Veränderungen, Mutationen im genetischen Bausatz zu erhalten und damit krebsgefährdet zu sein. Also das heißt, wir müssen jetzt eindeutig, also es ist eindeutig belegt, dass das, was ich vorhin so ein bisschen romantisiert und vielleicht auch esoterisch klang, ist knallharte medizinische Erkenntnis geworden. Und man muss sich tatsächlich die Frage stellen, ja, wenn das so ist, wie kann es sein, dass das nicht in unserem medizinischen Lebensalltag angekommen ist? Weil wir kennen das doch schon seit 50 Jahren. Und das war ja auch etwas, wo ich mich ziemlich rausgelehnt habe die letzten 5 Jahre bei der Pandemie, wo ich gesagt habe, ihr könnt Menschen nicht einfach in chronischen Stress versetzen über Angst, Panik und ich weiß nicht was, sozialen Druck und die Maßnahmen sind ja bis in die Familien hineingegangen. Es kam ja zu schweren Zerwürfnissen, zu Scheidungen, Kinder wurden traumatisiert und so weiter und so fort. Das sind ja alles Aspekte, das sind ja keine Kavaliersdelikte, sondern das ist ja knallharte Medizin, die hier stattfindet. Und bei allem, wir dürfen uns nicht infizieren und ich weiß nicht was, hat man völlig vergessen, dass da so viel Schaden psychoneuroimmunologisch angerichtet wurde und es wird ja immer deutlicher. Wir haben ja Long-Covid, nicht nur individuell, sondern wir haben ja Long-Covid in der Gesellschaft. Ja, also in dem, dass die Bevölkerung aggressiver geworden ist, psychopathologisch auffälliger, depressiver, ängstlicher, dass wir Essstörungen bei den Kindern haben, dass der chronische Stress in der Gesellschaft einfach deutlich zugenommen hat, der ist deutlich mehr, wie er vor Corona war, das wissen wir. Und das sind natürlich Long-Covid-Ereignisse im Gesellschaftlichen. Und jetzt zu sagen, naja, aber das ist ja nur Stress. Und das ist ja nur Depression und das ist ja nur Angst. Nee, aufpassen. Psychoneurologie sagt, wer depressiv ist, ist schwerst körperlich beeinträchtigt. Und das ist nicht nur eine psychologische Geschichte, die hier läuft, wo man sagen kann, naja, es ist ja nur psychisch, sondern das gibt es nicht mehr in der Psychoneurologie. Die Psychoneurologie sagt, alles, was du im Psychischen chronifiziert belastend hast, zeigt sich eben auch im Körper. Und zeigt sich in einer Immunsuppression und Entzündungsanstiegen und der Gefahr, dass du längerfristig auch wirklich schwer krank wirst und sterben könntest.
Würden Sie dann sogar die These aufstellen, dass alles, was in unserer Psyche stattfindet oder im sozialen Umfeld, in Beziehung, dass das eventuell mehr Einfluss haben könnte als jetzt in Anführungsstrichen Viren oder Bakterien, weil mit denen könnte das Immunsystem, wenn es gut funktionieren würde, gut umgehen. Klar, wir werden vielleicht mal eine Woche, zwei Wochen würden wir vielleicht krank sein oder so, aber das Immunsystem könnte mit diesen Viren und Bakterien gut arbeiten. Außer sozusagen, also wenn die sozialen Kontexte und psychischen Kontexte stimmen, wie sehen Sie sozusagen das Machtverhältnis, wenn wir auf der einen Seite die Bakterien und Viren haben und auf der anderen Seite soziales, Beziehungen, Psyche?
Ich sehe gerade einen biopsychosozialen Impact, den Sie gerade leisten. Weil genau die Frage ist mit Ja zu beantworten. Eindeutig, der mächtigste Einflussgeber für unsere Immunologie ist das Psychosoziale, laut biopsychosozialen Modell, eben nicht gleichberechtigt, sondern tatsächlich über dem drüber. Man muss sich das so vorstellen wie so ein Umbrella, wie ein Schirm. Und alles unterhalb dieses Schirmes ist in Abhängigkeit von dem, was außen ist. Auch Schutzschirm sogar, ja. Und wir können ja das Psychosoziale auch positiv formulieren. Wir können ja sagen, wenn man in positiven, konstruktiven Beziehungen sich befindet, die einem wert sind, wenn man in einer halbwegs glücklichen Beziehung mit seiner Frau oder seinem Mann ist, wenn man Kinder hat, wenn man wenn
eine Gemeinschaft.
Gemeinschaft, richtig, gerade das sagt ja die Psychoneurologie. Sie sagt ja, die wesentlichen Gesundheitsfaktoren sind Sozialfaktoren. Ist die soziale Einbettung sind wesentliche, einem emotional bedeutsame Beziehungen. Und wenn man das hat in seinem Leben, dann hat man ganz schön viel für seine Gesundheit getan, wenn man das erreicht hat. Und wir wissen auch aus den sogenannten Blue Zones, ja, das sind ja diese berühmten Bereiche auf unserer Welt, wo die Leute offensichtlich älter werden wie andere. Ja, also die erreichen locker mal die 100 Jahre. Wir reden von in Griechenland gibt's die Blue Zones, in Japan gibt's die Blue Zones, gibt's eigentlich weltweit. Es gibt kleine Enklaven, die plötzlich irgendwie anders unterwegs sind. Und die Materialisten natürlich schauen dann aufs Olivenöl und auf den Fisch und auf ich weiß nicht was, also wieder mal auf die Materie, ja, um herauszufinden, warum die so lange leben bleiben. Und zunehmend zeigen die Ergebnisse, es sind die Sozialfaktoren in diesen Enklaven. Es ist die Art und Weise, wie die Menschen leben. Wie sehr sie mit Erde in Beziehung gehen, mit Natur, mit ihren Ahnen, wie sie die Zeit auffassen, wie sie mit sich selbst in Beziehung gehen und so weiter und so fort. Also das sind alles Psychosozialfaktoren, wo man jetzt zunehmend draufkommt, ja hoppla, das ist ja eigentlich der Faktor. Und klar ernähren die sich auch gut dann. Aber warum ernähren die sich dann gut? Weil es ihnen gut geht. Das ist ein natürliches Prinzip. Ein Mensch will, also ich sehe das so, dass ein Mensch eigentlich auf die Welt kommt, um zu leben. Der kommt auf die Welt, um zu leben. Und ich glaube, dass dieses Leben verdammt hartnäckig ist, wenn es um irgendwelche materiellen Einflussfaktoren geht. Ich glaube, das kann man gar nicht so leicht kaputt machen, dieses Leben. Und genauso kann man es umdrehen. Wenn man gut lebt, dann hat man automatisch einen Drang hin, etwas für sich Gesundes aufzunehmen, sich zu bewegen in einer gesunden Form.
Sie hatten jetzt eben angesprochen, das Ziel ist ja zu leben. Und Sie kennen ja auch den Leitsatz, den hört man immer wieder leider in der Gesellschaft, ich kann mir Krankheiten nicht leisten. Und das führt ja dazu, dass Menschen, wenn sie kurz krank sind, eben nicht im Bett liegen. Das Immunsystem gibt uns ein Zeichen, hey, du solltest im Bett liegen, wir brauchen die Energie im Körper, um gegen die Viren, Bakterien anzukämpfen, sondern Kopfschmerztabletten, Pharmaerzeugnisse, Symptome werden reduziert, um wieder zu leisten, funktionsfähig zu sein. Und ich habe mich gefragt, und Sie werden sich ja schon wahrscheinlich schon viele Jahre gefragt haben, wie weit konnte es denn so weit kommen, dass eben die Menschen das eben als Schwäche ansehen und sagen, okay, ich muss jetzt wieder leisten, anstatt zu sagen, hey, unser Körper ist was Wundervolles, es hat eine tolle Aufgabe, das ist ja biologisch, ist das ja super schlau, dass in unser Immunsystem, unserer Psyche sagt, hey Jonas, zieh dich zurück, treff keine Menschen mehr, leg dich ins Bett, wir brauchen die Energie und dann bist du in 2-3 Tagen wieder fit. Wie konnte es so weit kommen, dass wir unseren Körper so negativ sehen und sagen, so lieber Körper, jetzt musst du auch wieder leisten und ihm nicht diese Ruhe gönnen? Haben Sie sich diese Frage gestellt?
Ja, ein guter Punkt. Da kommt jetzt sozusagen die andere Seite ins Spiel, nämlich mit der Psychonormologie, nämlich die Seite, dass das Immunsystem ja auch was mit der Psyche macht. Mhm. Diese Wechselwirkung ist was Besonderes in der Psychoneurologie, dass man davon ausgeht, dass diese Faktoren ja nicht nur eindimensional eine Einbahnstraße sind, sondern dass es tatsächlich das Immunsystem rückwirkend regulierend wirkt. Und wenn von außen ein Faktor kommt wie eine Infektion, dann wird das Immunsystem aktiviert und schafft tatsächlich in der Psyche, wir kennen das ja in unserem Krankheitsgefühl und Krankheitserleben und Verhalten, dass wir uns krank fühlen und eigentlich am liebsten ins Bett gehen. Das ist ein völlig natürlicher Prozess. Das ist übrigens eine gesunde Reaktion auf Erkrankung. Und diese gesunde Reaktion auf Erkrankung, nämlich dass wir uns ins Bett legen und damit, und jetzt würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, das Immunsystem eigentlich dafür sorgt, dass die Infektion nicht weitergetragen wird. Denn, das sage ich immer, dem Immunsystem als eines Menschen, der in einem großen sozialen Kontext ist, und für den der soziale Kontext überlebensnotwendig ist. Wir würden nicht existieren. Wir würden nicht existieren als isolierte Wesen. Das geht nicht. Also wir sind Beziehungswesen und wir brauchen den anderen. Und wir haben als fundamentale Lebenswert die soziale Beziehung und das Schützen der sozialen Beziehung. Und ich würde so weit gehen und sagen, dass das Sickness Behavior möglicherweise gar nicht mal nur dafür da ist, dass wir dann wieder gesund werden. Also, dass wir uns ins Bett legen und die Energie einsparen. Sondern dass es viel wichtiger ist, existenziell, dass wir den anderen schützen, indem wir ins Bett gehen. Und also dieses soziale Rausgehen aus der sozialen Aktivität, das würde ich als den wesentlichen Faktor sehen, warum wir überhaupt uns krank fühlen. Mhm. Und also wir kommen da auch ein bisschen in Medizinphilosophie hinein und in all solche Aspekte. Und das ist natürlich auch etwas, was wir ja gerade in den letzten, deswegen für mich waren die letzten 5 Jahre Pandemie der größte geistige Schatz, den ich mir vorstellen kann als Mediziner und Psychologe. Was ich da nochmal lernen konnte, wie verroht und entmenschlicht und materialistisch unsere Gesellschaft ist und wie unempathisch im Endeffekt, das ist wirklich unglaublich. Und das kommt eben daraus, weil wir den Menschen eben als Maschine sehen und nicht als lebendiges, sinnhaftes, bedeutungsvolles, beziehungsorientiertes Lebewesen. Und deswegen war ich ja auch so laut und habe gesagt, Mensch, das könnt ihr nehmen. Ich kam aus der Psychoneurologie und komme aus der Psychoneurologie. Mhm. Ich argumentiere psychoneurologisch. Ich argumentiere wissenschaftlich. Nur das Problem ist, dass die sogenannten, selbsternannten Wissenschaftler da draußen, und da rede ich jetzt von den Virologen zum Beispiel, in so einer Pandemie, von Psychologie keine Ahnung haben. Und von Psychosomatik und Psychoneurologie keine Ahnung haben, sondern die eben aus ihrer kleinen Laborwelt, die sicher spannend sein kann, aber solange ich sie nicht nach außen bringe und solange ich sie nicht im Lebensalltag erforsche, eigentlich für die Katz sind. Ja, weil wir haben ja gesehen, ich meine, müssen wir mal vorstellen, wie viel Milliarden, und da bin ich noch harmlos, wie viel Milliarden an Geldern in die Forschung geflossen sind in den letzten Jahrhunderten. Und dann können wir nicht mal beantworten, wenn eine Pandemie ist, ob die Masken helfen. Also ich meine, was ist das für eine Wissenschaft? Die ist ja völlig alltagsuntauglich. Die hat alles Mögliche erforscht im Labor, abseits von Leben, ja logisch, weil sie von Leben ja wenig Ahnung hat, weil das Leben da draußen psychosozial ist. Also sie müssten eigentlich das Ganze testen im psychosozialen Kontext. Und das passiert ja alles gar nicht. Also wir haben ja Die meiste Literatur, Forschungsliteratur, die wir in der Medizin haben, ist Laborliteratur oder methodisch so grottige Goldstandardforschung, dass sie die Dinge ja gar nicht im lebenden Alltag erforschen können mit den Methoden, die da angewendet werden.
Und das machen Sie ja in der Psychoneuroimmunologie anders, diese Forschung, diese Studien. Mögen Sie das mal den Zuhörern, die sich jetzt vielleicht da in der Forschung nicht ganz so auskennen, was da jetzt der große Unterschied ist und damit ja auch, was Ihr Kritikpunkt ist an der Forschung, die bisher passiert ist.
Genau. Ich würde es jetzt mal eingangs ganz einfach, ja, kann man viel, viel mehr darüber reden, aber ich glaube, ganz einfach erklären, wie so ein Forschungsdesign in der derzeitigen Schulmedizin ausschaut. Das ist jetzt ein klassisches Design, sage ich jetzt mal. Da fragen Sie sich eine Stresssituation, wie zeigt sich die in einem körperlichen Marker? Sagen wir mal Cortisol. Mhm. Sie können gern auch einen anderen Endpunkt setzen, aber ich würde jetzt mal Life Science in den Mittelpunkt stellen hier. Und da fragen sich sehr, sehr viele Life Science-Leute, wie wirkt denn ein Stressor auf das Cortisol? Und jetzt gehen wir davon aus, dass diese Forscher Materialisten sind. Und Materialisten sehen Menschen wie Maschinen, haben also eine Grundidee, das ist eine Maschine. Selbst Psychoneuroimmunologen, by the way. Jetzt kommt also der Psychoneuroimmunologe und macht ein klassisches Forschungsdesign, in dem er eine Menge von Menschen, möglichst viele natürlich, werde gleich darauf zu sprechen kommen, warum, bittet, sich in Ruhe zu begeben. Wir nennen das Baseline. Und dann, nach einer gewissen Zeit, wenn die beruhigt sind, nimmt man ihnen Blut ab oder Speichel, um darin das Cortisol zu bestimmen. Die Idee dabei ist, dass dieses Cortisol jetzt einen Ruhezustand erreicht hat. Nach einer bestimmten Zeit werden nun diese Menschen alle mit demselben Stressor konfrontiert. Wir nennen das den standardisierten Stressor. Der muss für alle gleich sein. Also Sie merken schon dieses Korsett, in das die Menschen gedrückt werden im Labor. Wird also der Stressor gesetzt. Kann ein sozialer Stressor sein, kann völlig bescheuert sein, indem Sie von 1363 in 13er Schritten rückzählen müssen und wehe, Sie verzählen sich, dann müssen Sie wieder anfangen. Und dann, nach einer bestimmten Zeit, und jetzt wird es spannend, diese Zeit ist unklar, wird nochmal gemessen. Mit der Idee, irgendwann mal müssen diese Maschinenmenschen eigentlich alle mit einem Cortisolanstieg reagieren. Also die Annahme einer linearen Reaktion, die bei allen Menschen zum gleichen Zeitpunkt stattfindet. Es ist ja ein standardisierter Stressor. Und die Menschen sind ja auch alle mehr oder weniger gleich. Sie sind ja Maschinen. So, und jetzt stressen Sie diese Menschen und bei manchen wird das Cortisol tatsächlich zu diesem bestimmten Zeitpunkt ansteigen. Jetzt werden manche laut aufschreien und sagen, ja, aber wir machen doch mehrere Messungen. Naja, gut, manche machen sogenannte Wiederholungsmessungen, also machen nicht nur nach einer halben Stunde eine Messung, sondern auch nochmal nach einer Stunde oder nach 3 Stunden und dann irgendwann mal wird es kritisch, weil die Leute wollen aus dem Labor raus, haben ja keinen Bock mehr. Also Sie haben sozusagen ein paar Wiederholungsmessungen und hoffen dabei, dass Ihre Hypothese bei einem dieser Messzeitpunkte bestätigt wird, nämlich dass das Cortisol hochgeht. Finde ich schon ein bisschen eigenartig, oder? Da mache ich halt ein paar Messungen und wenn einer hochgeht, dann habe ich es. Ja? So, jetzt haben Sie aber beim zweiten Person einen Menschen, der sehr quirlig ist, sehr schnell unterwegs und der hat den Stress auch recht schnell verarbeitet, der da gegeben wurde. Und diese Cortisolreaktion findet vor der Messung statt. Und dann haben Sie einen eher langatmigen. Bei dem findet die Reaktion lange später statt. Da ist er gar nicht mehr im Labor. Und dann haben Sie einen gechillten. Der reagiert überhaupt nicht auf den Stressor. Und dann haben Sie einen kranken, der reagiert mit dem Abfall. Und dann haben Sie jemanden, der den Stressor vorwegnimmt. Der hat schon den Anstieg des Cortisols, bevor der Stress überhaupt stattfindet. Also Sie haben schlicht und ergreifend ein unglaublich komplexes Menschsein. Und das zwerchen sie aber in ein Korsett und meinen, dass sie alle gleich reagieren, das tun sie aber gar nicht. Und jetzt kommt noch was dazu. Wie kommen die dazu zu sagen, es ist eine lineare Verbindung zwischen Stress und Cortisol? Also das Cortisol geht nur rauf. Es könnte ja sein, dass das Cortisol zuerst runtergeht und dann rauf. Also dass der Stressreaktionsprozess nicht linear ist. Und jetzt denken Sie sich mal, jetzt werden die ganzen Daten gemittelt. Also dieses Prä-Post, der Unterschied zwischen Prä und Post wird jetzt über viele, viele, viele gemittelt und eine Varianzanalyse gemacht. Und dann können Sie sich vorstellen, das kann nicht funktionieren. Da muss eine ziemliche Inkonsistenz in den Daten sein, weil es sind ja verschiedene Menschen. Die können Sie ja gar nicht so matchen. Wer sagt denn das nur, weil es Männer sind im ähnlichen Alter, mit selbst wenn sie den gleichen Beruf haben und auch alle Väter von zwei Kindern sind, wer sagt denn, dass die alle gleich sind? Aber das ist ja der Matching-Prozess. Jetzt würde ja ein Forscher sagen, ja, aber wir bringen die doch alle auf gleich. Was heißt auf gleich? Das ist ja die Annahme, dass wir tatsächlich ähnlich sind oder gleich sind. Was für ein, das ist wieder der Materialismus.
Und der eine könnte ja auch am Vorabend schlecht geschlafen haben, eine Scheidung durchgemacht haben, Streit, ne? Also.
So ist es. Das sind ja Geschichtswesen. Die haben ja eine Geschichte. So. Aus diesem Grund, und alles, was ich jetzt erzählt habe, ist alles natürlich gewachsen über die Jahre. Das konnte ich Ihnen vor 30 Jahren nicht sagen. Es war intuitiv das Gefühl, irgendwas stimmt an dieser Forschung nicht. Die Ergebnisse, die ich da lese in der Psychoneurologie, die sind so komisch, singulär, fragmentiert, machen irgendwie nicht wirklich Sinn, ja. Und genau das hat mich dann zugebracht zu sagen, okay, ich gehe jetzt weg von diesem Goldstandard, den ich gerade skizziert habe, der natürlich hier und da mal auch anders gelagert ist, aber die Grundidee ist immer gleich. Dynamik fehlt, also der Prozess des Cortisols wird nicht analysiert und es wird auch nicht analysiert, wie du den Stressor wirklich verarbeitest vor dem Hintergrund deiner eigenen Geschichte. Mhm. Und was ist denn das für ein Stressor, bitte? Rückwärts zählen oder was auch immer. Also ich möchte schon Daten aus dem gelebten Leben. Ich möchte einen Menschen wirklich in seiner biopsychosozialen Welt möglichst ungestört abbilden. Und deswegen haben wir ein Forschungsdesign entwickelt, wir nennen das die integrative Einzelfallstudie, wo wir weggehen von diesem Vorabverallgemeinern über viele Menschen und einfach uns mal fragen, wer ist der Mensch eigentlich? Was erlebt der in seinem Leben und wie wird das, was ihm wirklich wertvoll ist und bedeutsam, auf seine Immunologie über die Zeit? Mhm. Und deswegen bitten wir unsere Probanden, ihren gesamten Hahn zu sammeln. Von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends, von 8 Uhr abends bis 8 Uhr früh und das einen Monat lang. Dann haben wir 30 Tage mal 2, 60 Zeiteinheiten. Und in diesen Harnproben können wir alles Mögliche messen, was letzten Endes sinnhaft ist in der Psychoneurologie. So Cortisol, Immunstoffe und so weiter. Und bitten aber, weil wir ja Psychoneurologen sind, auch um 8 Uhr früh und um 8 Uhr abends alternierend 30 Tage lang mal 2 Fragebögen zu beantworten. In beiden Fällen achten wir sehr darauf, dass der Mensch nicht durch das Forschungsdesign gestört wird. Weil, na klar, wird jetzt jemand sagen, puh, wer macht denn sowas? Aber wer die Erfahrung mit solchem Design gemacht hat, der weiß, die machen das total gern. Weil sie im Mittelpunkt stehen, weil sie sich gesehen fühlen, weil sie Daten bekommen über sich, wo man dann am Ende Aussagen machen kann, ja, was sind denn die Trigger für die Entzündungsphänomene bei einem Autoimmunkranken? Oder was sind die immunsuppressiven Faktoren bei einer gesunden Person, die sie vermeiden könnte, damit sie langfristig gesund bleibt? Also das heißt, wir haben schon mal 2 Entitäten, die wir in der Zeit ziemlich hochfrequent gemessen haben. Und dann kommt die dritte wichtigste Entität im biopsychosozialen Modell, nämlich das Soziale. Das heißt, wir lassen unsere Probanden tatsächlich eine Woche in Ruhe. Die sammeln den Hahn. Und der Hahn ist wichtig, weil der nicht invasiv ist. Das heißt, Hahn sammeln tut nicht weh. Blut abnehmen in dieser Frequenz würde die Leute allein schon deswegen belasten. Mhm. Und Speichel wäre noch eine Alternative, aber das sind auch nur Schüsse ins Leben. Also einzelne Messpunkte. Wir wollen das gesamte Abbild einer Existenz. Und das geht eben über den Hahn. Und dann kommen die einmal zu uns in die Klinik oder online, Video. Und wir interviewen sie, was genau in diesen 12-Stunden-Slots passiert ist. Slot für Slot. 14 Stück in der Woche. Und können dann am Ende so einer Studie, nachdem wir natürlich vorab viele Interviews geführt haben, bevor überhaupt die Harnsammlung stattfindet, sehr gut einschätzen, was ist denn jetzt wirklich belastend gewesen in dieser Phase und was waren die schönen, guten Erlebnisse, die möglicherweise gesund halten. Und das wird dann aufwendig geratet. Das ist sozusagen wirklich der aufwendigste Teil der ganzen Studie, nämlich dieses Rating, dieses Lesen der Interviews und das Transkribieren und Einschätzen der Stressoren oder positiven Faktoren. Und dann können wir am Ende, wenn wir das haben, jetzt kommt die Statistik. Das ist nicht eine Sache, die nur qualitativ läuft, sondern wir haben tatsächlich integrativ, qualitativ und quantitative Forschung. Und jetzt werden Zeitreihenanalysen verwendet, um die Verbindungen zwischen diesen Ebenen statistisch herauszuarbeiten und zu berechnen. Und die Ergebnisse sind striking. Völlig anders wie das, was die Medizin üblicherweise mit ihrem Goldstandard erreicht. Und ich hatte es ja vorhin skizziert, wie labil die Geschichte ist. Bei uns ist sie überhaupt nicht labil. Wir haben natürlich am Menschen, so dicht es geht, Daten generiert, die wir jetzt in Korrelation bringen. Und was finden wir heraus? Tatsächlich, wir finden heraus, wenn Menschen etwas Bedeutsames erleben, dann kommt es zu zyklischen Bewegungen in ihrem Stresssystem. Das heißt, das Cortisol geht tatsächlich runter und dann rauf und nicht einfach nur rauf. Und das Immunsystem im Gegenzug geht zuerst rauf und dann runter unter Stress. Also wir haben auch immer bei der zweiten Phase eigentlich das, was die Literatur uns sagt. Beim Cortisol geht's rauf, ja, das ist richtig, aber zyklisch. Und auch beim Immunsystem, ja, es geht runter bei Stress, aber zyklisch. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Hinweis auf Funktionalität innerhalb einer Lebensexistenz. Das macht Sinn. Aber ich frage mich, warum machen es die anderen dann nicht so? Naja, sie machen es nicht so, weil sie in der Ideologie sind. Sie sind im Materialismus. Und Materialismus sagt ihnen, es ist alles linear. Dann finden wir Zeitverzögerungen, die derart anders sind im Zusammenhang mit Stress und Immunreaktion. Also da geht es nicht um ein paar Stunden. Da geht es tatsächlich um ein paar Tage. Nur im Labor werden sie natürlich die paar Tage Verzögerung niemals herausfinden. Schon auch gar nicht mit diesen bedeutungslosen Stressoren, die da gegeben werden, weil Bedeutung hängt ja zusammen mit Zeitverzögerung. Ja? Je bedeutungsvoller der Stressor, je länger dauert auch die Zeitverzögerung. Also das heißt, wir haben schon zwei Dinge, die völlig anders sind wie das, was die anderen finden. Lange Zeitverzögerung und zyklische Prozesse. Dann finden wir tatsächlich, dass es manche Ereignisse gibt, wo das Stresssystem bereits vor dem Ereignis reagiert. Das heißt, danach findet man gar nichts mehr. Das heißt aber nicht, dass nichts stattgefunden hat. Es hat eben schon davor stattgefunden. Dann sehen wir interessanterweise Wechselwirkungen. Das heißt, wir können tatsächlich sehen, dass das Immunsystem zwar durch Stimmungsveränderungen verändert wird, aber wenn es verändert wird, wirkt es zurück auf die Stimmung. Das heißt, wir haben Feedbacks innerhalb von Menschen im Alltag. Also das sind Ergebnisse und das ist nur ein Bruchteil dessen, was wir finden. Wir finden Ergebnisse, die A, im Nachhinein erklärbar sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir finden Neues, aber wir finden etwas, wo man im Nachhinein sagt, ja, eigentlich ist es ja logisch, was ihr findet. Das ist übrigens eine der Definitionen des schwarzen Schwans. Wir finden schwarze Schwäne. Wir müssen sich vorstellen, die Materialisten gehen davon aus, es sind lauter weiße Schwäne unterwegs. Und deswegen forschen sie so, wie sie forschen. Wir finden aber schwarze Schwäne. Und zwar ständig. Man könnte uns ja vorhalten, ja, ihr findet das ja nur an Einzelfällen. Und dann ist meine Antwort, naja gut, aber in dem Moment, wo wir einen Einzelfall finden, der euer gesamtes Konzept in die Luft jagt, solltet ihr eigentlich beginnen, euer Konzept zu hinterfragen. Das tun die Pseudorealisten aber nicht. Das ist, als ob sie ihre geliebte Frau hinterfragen.
Aber jetzt stellt sich ja, Herr Schubert, die spannende Frage, weil man macht ja Forschung, um daraus Ableitungen für die Gesellschaft, fürs Leben, für ein gelingendes Leben zu finden. Was wären jetzt Ihre Ableitungen, wenn Sie jetzt sagen, okay, da gibt es schwarze Schwäne und die Stressreaktion ist vielleicht anders, als die klassische Medizin vielleicht beschreibt. Was würden Sie jetzt für Ableitungen oder Handlungsempfehlungen für uns jetzt im Alltag, was bedeutet die Forschung jetzt für uns in Bezug auf Gesundheit, gelingendes Leben?
Also, die Forschung für uns würde jetzt mal bedeuten, seid mal Geduld, Freunde. Habt Geduld. Glaubt nicht, dass ihr durch eure Goldstandards verallgemeinerbares Wissen produziert, das wirklich nachhaltig wirksam ist. Davon könnt ihr euch verabschieden. Ihr produziert hier enorm inkonsistentes Wissen, das bei einer Pandemie gar nicht mehr anwendbar ist, wie ihr gesehen habt. Also, zurück zum Start. Mhm. Zurück zum Start heißt, ihr müsst ideografisch induktiv forschen und nicht mehr nomothetisch deduktiv. Nomothetisch deduktiv heißt, ihr leitet ab von diesen Forschungsergebnissen, die ihr meint, verallgemeinern zu können, wie der Mensch funktioniert. Das ist schon methodenkritisch unsauber, aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist schon in sich falsch, die Idee, aus einer Gruppenforschung auf das Einzelindividuum schließen zu können. Die Idee ist nicht korrekt. Also müssen wir als Einzelindividuum, und das kommt natürlich eine Aufgabe uns zu, weil wir sagen, oh Gott, jetzt müssten wir alle über die Einzelfälle zum verallgemeinbaren Wissen kommen. Aber das ist die Aufgabe. Das heißt, je genauer ich im Lebensalltag jemanden untersuche, desto tragfähiger, belastbarer ist dieses Ereignis, also dieses Ergebnis. Das nennen wir ökologische Validität. Das heißt, je mehr ich sozusagen den Alltag als Vorgabe für meine Methode nehme, den Inhalt sozusagen für meine Methode nehme und nicht umgekehrt die Methode auf den Inhalt über, sage sozusagen, das ist die Methode und ihr habt euch jetzt alle unter die Methode zu. Nee, ich gehe umgekehrt. Ich sage, was ist eigentlich der Inhalt? Und der Inhalt ist ein biopsychosoziales Wesen. Der Inhalt ist, es lebt im Alltag. Der Inhalt ist, es ist hochdynamisch und prozessual. Und der Inhalt ist, es ist extrem in Bedeutungskontexte eingebunden. Und ich könnte noch viele andere Kriterien dieses Inhalts erzählen. Aber wenn ich weiß, dass das der Inhalt ist, und das wissen wir seit Menschengedenken, dass das der Inhalt ist, das ist nichts Neues, dann muss ich mir die Frage stellen, wie muss denn eigentlich meine Methode ausschauen, damit ich diesen Inhalt so valide wie möglich abbilde. Und dann komme ich zum Einzelfall. Aus. Und deswegen muss ich einfach, und das ist leider so, mir die große Aufgabe setzen, dass Einzelfallanalysen die Basis der Evidenz sind. Wir reden immer von Evidence-Based Medicine, aber fragen nie, woher kommt eigentlich die Evidenz? Ich bin ja nicht gegen Evidence-Based Medicine, aber ich frage mich, was ist die Evidenz? Von wo kommt die eigentlich her? Und wenn ich sehe, wie die gemacht wird, die Evidenz, dann schlage ich die Hände über den Kopf und sage mir, nee, ihr müsst die Evidenz anders schaffen. Und dann könnt ihr gerne Evidence-Based Medicine machen, aber dann, und ich würde sogar sagen, wir würden relativ schnell Wissen haben, das wir auf uns anwenden können. Denn eigentlich führen ja alle Wege nach Rom, um so zu sagen. Und die Wege, die sind aber das Interessante, die verschiedenen Wege, die alle eigentlich zu einer Zyklik führen. Sagen wir mal, Rom ist die Zyklik. Und Rom ist, beim gesunden Menschen geht das Cortisol runter und dann rauf. Und beim Autoimmunkranken rauf und runter. Sagen wir mal, das wäre Rom. Dann sind die verschiedenen Wege das, was wir persönlich alle ganz unterschiedlich erleben, um dann diese Zyklik zu finden. Sie stresst möglicherweise eine schlechte Aufnahme. Mich stresst, wobei wir uns eh ähnlich sind, auch etwas, was nicht gut gelungen ist. Sie haben dieses Thema in Ihrem Leben, ich habe das Thema. Sie haben den Konflikt in Ihrem Leben, Ihren Lebenskonflikt und ich habe den Lebenskonflikt. Wir beide reagieren unter den Stressoren, die mit unseren Konflikten zusammenhängen, mit einem Abfall des Cortisols und mit einem Anstieg. Aber wir müssen diese verschiedenen Stressoren herausfinden. Das heißt, wir müssen in Beziehung gehen mit dem Forscher und der muss herausfinden, wer wir sind. Und dann kann er die Stressoren identifizieren, die eigentlich zu einer biologischen Redundanz führen, zu Rom.
Und da kommt ja sogar noch eine spannende Erkenntnis von Ihnen, dass ja Traumata, die in der Kindheit passieren sind, ja einen enormen Einfluss noch haben auf diese Geschichte. Also Sie haben jetzt gesagt, Sie stresst eine schlechte Aufnahme, mich stresst eine schlechte Aufnahme. Jetzt können Sie aber in Ihrer Kindheit vielleicht was Traumatisches erlebt haben, was jetzt so einen Einfluss auf Ihre Krankheit, auf Ihr Immunsystem hat, was viele Ärzte dann gar nicht berücksichtigen. Also diese Traumata in der Kindheit werden noch viel zu wenig betrachtet, oder?
Absolut, absolut. Und Sie werden jetzt auch sehen, wie viele Kinder sind traumatisiert worden durch die Pandemie. In 50 Jahren, wenn die dann, oder in 30 Jahren, wenn die dann mit ihren Krankheiten kommen, dann werden die nicht auf das Trauma zurückgehen. Die werden halt krank. Da fragt doch niemand, wo kommst du eigentlich her? Was hast du in deinem Leben erlebt? Würde man die Frage stellen und würde man sich erlauben, die nächste Generation, hoffe ich, die nicht verantwortlich ist für das, was jetzt passiert ist, wird vielleicht die Frage stellen dürfen, was die Alten damals gemacht haben, war katastrophal. Ja, es war die Pandemie, die dich traumatisiert hat. Ja, es waren die Umstände. Wobei ich sage, ich bin jetzt fair, was die Pandemie betrifft. Natürlich sind auch nicht alle Kinder, die mit Masken vor der Tür stehen mussten und nicht in die Klasse kommen, traumatisiert, weil sie vielleicht nette Eltern haben und warmherzige Familien, die ihnen sagen, ach komm, Schwamm drüber und du fühlst dich ja eh sicher daheim und ob du da mal vor der Klassentür stehst, verzweifelt, weil du nicht rein darfst oder du nicht geimpft bist, ist schon nicht so schlimm. Aber wir haben einem leider auch Familien, die diesen Kindern keinen sicheren Schutz bieten. Und diese Kinder sind gefährdet. Das heißt, die Pandemie ist ein Auslöser einer Dramatik, die längst schon da ist. Nämlich traurige Kinder. Und Kinder, die eben kein gutes Zuhause haben und eben kein sicheres Zuhause haben. Und die sind natürlich gefährdeter in der Pandemie. Meine Kinder sind nicht gefährdet in der Pandemie. Die haben auch was erlebt. Aber die sind da alle durch. Ja? Und für die war es am schlimmsten, wie der Vater sich nach außen bewegt hat und dabei auch gefährdet war gesundheitlich. Das war für die das Trauma. Also das sind einfach ganz unterschiedliche Verarbeitungsmechanismen. Und insofern würde ich schon sagen, an erster Stelle steht eigentlich eine kranke Gesellschaft, die dazu führt, dass Kinder in verwahrlosten Zusammenhängen leben und dass das gar nicht in der Form gesehen wird als Krankheitsfaktor Nummer eins. Denn das ist der Krankheitsfaktor Nummer eins. Ein Kind, das in den ersten 18 Lebensjahren wirklich schwere Belastungen durchgemacht hat, aufgrund von unsicheren Familienverhältnissen und so weiter, da müsste die Gesellschaft den Finger drauflegen.
Können Sie kurz erklären, warum, weil ich das super spannend fand, warum sozusagen Kinder, die kein sicheres Umfeld bekommen, warum quasi das der Krankheitsfaktor Nummer eins ist?
Weil wir wissen heute, dass das Immunsystem entwickelt sich ja. Und ein Kind, das in verwahrlosten, unsicheren Bindungskontexten aufwächst, wenn man das vergleicht mit einem gesunden Kind, dann sind das tatsächlich hochspannende verschiedene Entwicklungsstränge, die gegangen werden. Das sicher gebundene Kind gerät so ab dem ersten Lebensjahr in eine sogenannte Stress Hyper-Responsive Period, SHRP. Das heißt, es imaginiert die sichere Bindung zu den Eltern und kann jetzt in Stresssituationen es sich leisten, kein Cortisol zu produzieren oder freizusetzen. Normalerweise würden wir ja, um die entzündungsbedingte Immunaktivierung, also die stressbedingte Immunaktivierung, die wir alle haben. Wir haben immer, wenn wir in akuten Stress kommen, geht das Immunsystem hoch. Nur, wenn das Immunsystem hochgeht, heißt es Entzündung, zelluläres Immunsystem, und das muss wieder runterreguliert werden. Und dafür haben wir unser Cortisol unter anderem. Diese Kinder aber sind in Immunentwicklung. Das heißt, wenn jetzt dauernd Cortisol kommen würde, weil sie ja ständig in Lernprozessen sich bewegen und gestresst sind, dann würde das Cortisol sozusagen wie so eine düstere Wolke das Immunsystem ständig dämpfen. Das Immunsystem könnte nicht lernen an diesen vielen Antigenen. Die Antigene können Viren sein, Bakterien. Antigene können aber auch zwischenmenschliche Stressoren sein.
Ablehnungen.
Das heißt, gesunde Kinder kommen in diese SHRP, diese Stress Hyper-Responsive Period, physiologischerweise, und damit wird bei Stress das Cortisol nicht richtig freigesetzt. Dadurch, dass es aber nicht richtig freigesetzt wird, ist das Immunsystem frei und kann sich frei entfalten und lernen. Das ist ein super gesunder Prozess. Im Alter von 11, 12, Pubertät, wenn das Kind beginnt, kognitiv reif genug zu sein, löst es sich von den Eltern. Das kennen wir alle als Eltern, dass sich Kinder in dem Alter tatsächlich neu orientieren, ihren Weg gehen, auch wenn sie noch Affen sind. Aber sie tun es trotzdem und versuchen es. Und wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, frei dann auch ein Stück weit unabhängiger zu leben. Immer noch haben wir unsere Schutzglocke um sie herum natürlich. Und diese Kinder geraten jetzt aus der SHRP raus. Und jetzt reagieren sie ganz natürlich auf Stressoren mit Cortisolanstieg. Ihr Immunsystem ist bereits entwickelt. Soweit. Und jetzt können Sie. So, jetzt vergleichen wir das mit einem traumatisierten Kind. Ein traumatisiertes Kind hat eine unsichere Bindung erfahren. Mhm. Und diese unsichere Bindung verunmöglicht eine SAHP. Das heißt, die können nicht imaginieren, ich bin ja in einem sicheren Hafen. Ich habe ja so einen Mantel um mich, so einen unsichtbaren Schutzmantel, das sind meine Eltern. Und deswegen prallt alles an mir ab. Bei den Gesunden prallt es ab, wir sehen kein Cortisol. Bei den unsicher Gebundenen, die haben keinen unsichtbaren Mantel, die haben nichts, die sind nackt, wenn sie Stressoren ausgesetzt werden. Und deswegen geht auch das Cortisol hoch die ganze Zeit. Und damit wird auch ihr Immunsystem ständig in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, diese Kinder sind tatsächlich auch in den ersten 10 Jahren oder 11 Jahren vermehrt krank wie die gesunden Kinder. Die haben dann ihre Masern. Die haben dann, das sind wir jetzt bei den Masernpflichtimpfungen. Was für eine dumme Medizin, die eine Masernschutzimpfung macht. Die kapiert nicht, wann eigentlich Masern gefährlich werden. Sie werden dann gefährlich, wenn Kinder in schlechten Bindungen sind und dann natürlich diese Viren tatsächlich auch eine Erkrankung schaffen, wo wir ja auch wissen, naja, so oft passieren jetzt nicht die schweren Masern-Geschichten. Aber ja, sie passieren. Aber diese schweren Masern-Geschichten als Argument heranzuziehen und zu sagen, wir müssen die gesamte Kindheit pflichtimpfen gegen Masern, da muss ich ganz ehrlich sagen, ihr müsst die gesamte Kindheit pflichtimpfen für sichere Bindung. Das ist eure Aufgabe, lieber Staat.
Aber um nochmal auf die Kinder jetzt dann zurückzukommen, die jetzt diese unsichere Bindung dann erfahren haben, was bedeutet das dann im Erwachsenenalter, dass das Immunsystem eben nicht richtig funktioniert? Dann?
Korrekt. Es ist so, dass es im Erwachsenen, also wenn diese Kinder aus der sogenannten, also in die Pubertät kommen, die hatten keine SAHP, die hatten dauernd zu viel Cortisol und haben dauernd Immunsuppression erlebt. Mhm. Die mechanistische Medizin sagt, sie haben einen Crash im Stresssystem. Das heißt, sie haben so viel Cortisol freigesetzt, dass das System kaputt ist. Und wenn Cortisol nicht mehr freigesetzt wird bei stressbedingter Entzündung, dann bleibt die Entzündung oben. Und das macht sie langfristig entzündungskrank.
Die chronischen Krankheiten entstehen dann.
Ne? Korrekt. So. Meine Überlegung ist eine andere. Ich als Tiefenpsychologe auch, gehe davon aus, dass diese traumatisierten Kinder beginnen zu dissoziieren. Das heißt, sie spalten den Stressor ab. Sie schützen sich vor den Stressoren, psychobiologisch. Deren Stresssystem ist korrekt. Ihr Cortisol können sie eigentlich schon ausschütten. Nur, sie verarbeiten den Stressor wie Traumatisierte. Und damit lassen sie den gar nicht an sich wirklich ran. Ist gleich, Cortisol wird nicht freigesetzt. Das ist ein Unterschied. Die Mechanisten und Materialisten, auch in der Psychoneurologie, reden vom Crash im Stresssystem. Cortisol geht nicht mehr, kaputt, Maschine kaputt. Aber wenn sie es komplexer denken, dann muss von der Psyche nach unten eine Verarbeitung laufen, die es gar nicht erst ermöglicht, dass das Cortisol freigesetzt wird. Und das ist Dissoziation. Das ist Wegdrücken vom Stressor.
Zum Abschluss würde ich jetzt, ich hoffe, Sie gehen diese Brücke mit, eine Brücke zur Arbeitswelt, denn in der Arbeitswelt wissen wir ja nicht, die Mitarbeitenden, welche Traumata haben die in ihrer Kindheit, wie war die Kindheit, was haben die in ihren ersten 10, 20 Jahren erlebt. Welche Verantwortung bekommen denn jetzt aber Arbeitgeber aufgrund des sicheren Umfeldes, also auch im Erwachsenenalter sozusagen, ne? Also wie sehr, oder was würden Sie jetzt auch Unternehmen und Arbeitgebern raten? Wie sehr hat dieser Einfluss, fühlt sich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sicher quasi auf Gesundheit? Weil ne, auch Arbeitgeber versuchen ja durch ganz viele Maßnahmen irgendwie die Krankheitstage zu reduzieren.
Super Frage. Also ich würde jetzt mit zwei Aspekten antworten. Der eine Aspekt ist, wenn ein Mensch eine Erkältung hat und krank ist, dann gehört er ins Bett. Und dann hat er keine Arbeitsbedingungen, die ihn dazu nötigen, Antiphlogistika einzunehmen. Sei es Aspirin, Mexalen, Ibuprofen, um dieses Sickness Behavior wegzumachen, damit sie sich im infektiösen Zustand in die Arbeit begeben. Das ist übrigens bei der Pandemie 100% passiert. Dann als zweites würde ich sagen, dass jene, die unter ständiger Erschöpfung leiden, durchaus auch als jene gesehen werden, die auf Stress mit viel Entzündung reagieren, mit chronischer Entzündung reagieren. Da würde ich als Arbeitgeber mir die Frage stellen, wie kann man diesen Menschen helfen, in einer ganzheitlichen Form, dass er diese Thematik bearbeiten kann, die ihn offensichtlich dazu führt, mit einem gestörten Stresssystem auf Belastung im Betrieb zu antworten. Denn auch hier, jetzt nehme ich mal den Arbeitgeber raus. Ich sage jetzt nicht, dass der grauenhaft mit seinen Mitarbeitern umgeht. Glaube ich gar nicht. Ich würde jetzt mal sagen, da kommt ein Mensch in den Betrieb und der hat seine Geschichte. Und entweder er ist gesund und ich muss ihm einfach den Freiraum geben, dass er dann auch seine Krankheit kuriert, wenn er eine Infektion hat. Das wäre die eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn der eben nicht gesund ist und in den Betrieb kommt, also was erlebt hat in seinem Leben, was ihn traumatisiert hat, was ihm nicht gut getan hat, und er kommt zu mir in den Betrieb, dann muss ich für meine Begriffe zumindest mal so ein Mindestverständnis haben von Psychoneumologie, das jetzt die neue Gesellschaft, dass ich bei einem Menschen, der ständig erschöpft ist, durchaus auch daran denke, dass der vielleicht aus einer schrägen Welt kommt und ich ihm dabei helfe, dass er das zumindest so weit für sich korrigieren kann und in Heilung gehen kann, dass er mit den Anforderungen, die ich im Betrieb für ihn habe, umgehen kann. Denn ich kann jeden Arbeitgeber verstehen, er ist keine Klinik. Und ich kann jeden Arbeitgeber verstehen, dass er natürlich darauf aus ist, einen Gewinn zu machen. Und er braucht jetzt nicht unbedingt die psychopathologischen Mitarbeiter, die ihm sozusagen die Suppe versalzen in seiner Wirtschaft. Nur, wir können jetzt einen Schritt weitergehen und uns natürlich auch die Frage stellen, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Und dazu gehört der gute Arbeitgeber nämlich auch. Und für meine Begriffe ist es krank, wenn wir Menschen ein Mittelchen in die Hand geben, damit sie nicht ins Bett müssen. Für mich ist eine Gesellschaft krank, wenn sie Elternwelt und Elternleben und Familienleben derart beschneidet, dass Kinder bereits mit eins oder halbem Jahr in die Kita kommen. Mhm. Denn damit fuel ich ja eigentlich das Problem, von dem wir gerade gesprochen haben. Denn die Kita-Tanten, so nett sie sind, werden keine Eltern ersetzen. Und wenn die Eltern so gestresst sind und so ihrem Lebensstandard nachraufen und so nicht immer den Lebensstandard nachlaufen, sondern so am Ende sind, dass sie beide arbeiten müssen, damit sie sich halbwegs was leisten können, weil der Nachbar hat's ja. Ich kann es ja verstehen. Also es geht ja gar nicht darum, den Menschen da zu kritisieren, sondern wir müssen uns einfach die Urfrage stellen, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, dass wir mit unseren Kindern so umgehen, dass auch alte Menschen aufs Abstellgleis gesetzt werden. Mhm. Auch das ist ja ein Punkt, oder? Also die Frage, wie gehen wir mit Alter um? Also ich bin jetzt 65, ich bin im Oktober in sogenannten Ruhestand. Ich kann Ihnen sagen, das Wort, wenn Sie es mir nur sagen, dann drehe ich durch. Ich komme in den sogenannten Unruhestand und freue mich schon drauf. Also das heißt, wie kann eine Gesellschaft materialistisch mechanisiert eine Grenze ziehen in einem bestimmten Alter, wo ich mir denke, hey, jetzt bin ich erst richtig fit, jetzt geht's erst richtig los. Und das ist unsere Gesellschaft auch.
Herr Schubert, wir haben eine abschließende Frage. Und zwar, ich glaube, wenn man jetzt Ihnen die ganze Zeit zugehört hat, hat man festgestellt, Sie fordern ja eine neue Betrachtung, was Forschung angeht, was Medizin angeht, was die Einflüsse angeht. Sind es jetzt die Viren und Bakterien oder Psychosoziales, also auf systematischer Ebene fordern Sie eine ganz neue Betrachtung, neue Strukturen vielleicht auch und neue Prozesse. Meine abschließende Frage wird aber eher auf die individuelle Ebene. Also wir waren jetzt natürlich sehr übergeordnet. Was wäre jetzt Ihr letzter Impuls an die Zuhörer und Zuhörerinnen auf individueller Ebene, was wir jetzt vielleicht anders machen können? Auf der einen Seite, ja, ne, diese Betrachtungsweise vielleicht auch Forschung und Medizin anpassen. Aber was kann ich jetzt als Mensch, was würden Sie jetzt empfehlen, anders zu machen?
Selbsterfahrung.
Was meinen Sie damit konkret?
Ich meine konkret damit, sich selber mit sich kritisch auseinandersetzen. Sich fragen, wer bin ich? Was hindert mich vielleicht daran, sinnhaft und bedeutungsvoll im Leben zu stehen? Und ich würde meine Werte hinterfragen und ich würde im Kleinen versuchen, diese Bedingungen, von denen wir heute hier erzählt haben, und berichtet haben, zu verändern, wenn man denn dann will. Aber ich denke, die Motivation zur Veränderung kommt über die Selbsterfahrung. Die kommt, dass man sich Fragen stellt, die man sich vielleicht davor noch nicht gefragt hat und auch gar nicht wagte zu fragen, oder? Und wo man sich vielleicht tatsächlich mal die Frage stellt, was muss ich denn investieren und welchen Kredit muss ich aufnehmen, um glücklich zu sein? Muss ich einen Kredit aufnehmen von der Mille? von 500.000, von 300.000, es ist ein Unterschied, ja, und es wird mich in eine ganz andere Korsettsituation bringen in meinem Leben, je nachdem, welchen Schuldenberg ich in meinem Leben habe und was ich dann abarbeiten muss und was letztlich die Leistungsgesellschaft von mir will. Also es sind alles Aspekte, das kann ich jetzt nur aus dem Off sozusagen sagen, aber das sind Aspekte, die kann man sich durchaus fragen, ganz kritisch. Wo will ich eigentlich hin in meinem Leben? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Und auch zu hinterfragen, muss ich das fünfte Auto haben oder reicht eines oder was auch immer. Es sind alles Aspekte, die tatsächlich mit einer kranken Gesellschaft zu tun haben, die wir nicht ändern werden, diese kranke Gesellschaft, gar kein Thema, aber wir können an uns persönlich arbeiten und einen kleinen Effekt setzen, der zumindest mal für uns ist und vielleicht gibt es jemanden, der sagt, Mensch, dem geht es eigentlich besser wie mir, ich versuche mal auch so zu sein wie der.
Das war ein schöner letzter Impuls. Wer jetzt mehr über Sie erfahren möchte, unter Christian Schubert und wenn man auch ergänzen möchte, Psychoneuroimmunologie, wird man alles zu Ihnen finden. Sie haben viele Gespräche, viele Interviews, viele Bücher auch geschrieben. Ihr aktuelles Buch Immunsystem neu gedacht, da geht es sozusagen um das Immunsystem, dass das eventuell nicht nur im Körper sitzt, sondern mehrere Ebenen hat. Also auch das kann man sich anschauen. Und es gibt dann in Innsbruck am 2. und 4. Oktober den Kongress, den Psychoneuroimmunologie-Kongress. Also wer Interesse hat, kann da auch gerne nach Tickets schauen, um dort vor Ort die Community zu erleben, die Experten und Expertinnen zu erleben und mehr zu erfahren. Von daher, Herr Schubert, vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen.